Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Katrin Kühn. Und heute, aus Anlass des UNO-Klimagipfels, ein Blick auf das Auto.
Wenn ich mit Leuten so spreche, dann sagen die, ja, so geht's ja nicht weiter und denk doch mal an den Klimawandel. Ja, und wenn dann die Kamera wieder aus ist, dann gehen alle die Treppe runter und steigen in ihr Auto.
Das Auto ist auch eine Privatheitsmaschine. Es ist ein Raum, in dem man seine eigene Individualität ohne Übergriffe anderer leben kann.
Der Berliner Autoexperte Andreas Kessler und der Mobilitätshistoriker Kurt Möser. Nur ein kleiner Auszug aus unserem Schwerpunkt zur Kulturgeschichte des Autofahrens heute in der Sendung. Außerdem habe ich diese Themen dabei. Welche sozialen Folgen Lockdown und Isolation für ältere Menschen hatten und haben. Wie polnische Wissenschaftler die Demokratiekrise ihres Landes bewerten. Populismus und Fake News, was ist Lügen überhaupt und wann wird es gefährlich? Und warum Selbstbeobachtung zur eigenen Optimierung längst kein Phänomen der sozialen Medien ist. Zuerst aber das Auto, das eigene Auto. In der Diskussion über die Energiewende geht es viel darum, die Mobilität der Zukunft. Und wenn man da vorankommen will in dieser Debatte, dann lohnt es sich, hierauf genauer zu schauen. Dass das Auto viel, viel mehr ist als nur ein Transportmittel. Vielleicht lässt sich sogar sagen, vor allem wir Deutsche haben da eine hochemotionale Beziehung entwickelt. Und wenn man sich die anschaut, wird klar, warum eine Trennung oder eine andere Nutzung vielen so schwer fällt. Andrea und Justin Westhoff haben genau das gemacht. Eine Viertelstunde Kulturgeschichte über eine oft ziemlich innige Verbundenheit.
Der Berliner Andreas Kessler, liebevoll Autopapst genannt, ist ein vielgefragter Ratgeber in Presse, Radio und TV. Geboren, als Isetta, Gorgo und Co. langsam in die deutschen Familien aufgenommen wurden, später Schrauber mit eigener Werkstatt, wo heute seine gesammelten Schätze stehen, auf jeden Fall autoverliebt vom ersten Fahrzeug an.
Das war ein Käfer natürlich, VW Käfer, und zwar ein absoluter Schrotthaufen, der damals auf dem Gelände so, naja, Leuten, die keinen Führerschein hatten, einfach zur Verfügung stand. Und da konnte man dann durch die Ruinenberge hämmern. Also das war teilweise fast wie eine Steilkurve. Und ich war vielleicht 15 und das war eben mein erstes Auto, in dem ich gefahren bin.
Keine Entfernung ist ihm zu weit. Kein Berg zu steil. Keine Kurve zu scharf. Keine Straße zu glatt.
Der Schlüssel zu ihrem Glück.
Übrigens, es gibt keine Statistik, aber für viele Jugendliche in den 60er und 70er Jahren dürfte das erste Auto auch Ort der ersten körperlichen Liebeserfahrung gewesen sein.
Das Auto als Liebes- oder Ehebeziehung zu interpretieren, trägt, glaube ich, ziemlich weit.
Sagt Professor Kurt Möser, Mobilitätshistoriker am Karlsruher Institut für Technologie. Er vertritt die These, das Auto ist in seiner Kulturgeschichte nicht als rationales Transportmittel gestartet, sondern war von Beginn an emotional aufgeladen und ist von vielen kleineren und größeren Irrationalitäten gelenkt worden. Zuerst war es ein vom technischen Fortschritt beflügelter Traum. Ein Fahrzeug, das sich ohne Pedalkraft oder Pferde fortbewegt. Selbst Automobil. Karl Benz tüftelte daran seit 1878 und meldete nach vielen Rückschlägen 1886 ein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb zum Patent an. Sein Einzylinder-Dreirad. Im gleichen Jahr hatte Gottfried Daimler aus Cannstatt eine vierrädrige Motorkutsche gebaut mit einem Benzinmotor. Zwar sorgte Bertha Benz 1888 für Furore und auch Anerkennung mit ihrer abenteuerlichen Reise im Automobil von Mannheim nach Pforzheim, dennoch gab es viel Skepsis bis zur heftigen Ablehnung. Ärgerlich vor allem der Motorengestank und der Geräuschpegel. Hier wird die Irrationalität der Deutschen im Umgang mit dem Auto zum ersten Mal deutlich. In Frankreich und England waren bereits ein paar Jahre früher Automobile mit Dampf und dann vor allem mit Elektroantrieb entwickelt worden, mit denen ein Fahrzeug mit Verbrennermotor eigentlich nicht mithalten konnte.
Es war unzuverlässig, es war laut, man machte sich schmutzig, man bedurfte großer Kräfte bei der Bedienung. Das Elektroauto war demgegenüber leise, elegant, setzte sich durch einfach einen Hebel in Bewegung und trotzdem hat die Abenteuermaschine gewonnen.
Es wurden zwar mehrere unterschiedliche Modelle von Elektroautos überall in Europa und in den USA gebaut und verkauft, aber ab 1912 verschwanden sie immer mehr von den Straßen, weil die Ölpreise sanken, die Fahrzeuge mit Verbrennermotor längere Strecken zurücklegen konnten und vor allem immer schneller fuhren. Das wirkt bis heute nach, vor allem bei Männern, wenn es um das Traumauto geht. Auch für Andreas Kessler ist ganz klar:
Ein Traumauto, was ich mir kaufen würde, wenn ich im Lotto gewinnen würde oder wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, das wäre die erste Generation vom Porsche Cayman, Cayman S. Und gerne knallrot. Und dann auch mit Handschaltung, also nicht etwa mit irgendeinem halbautomatisierten Getriebe. Der wär's.
Das Auto stand von Beginn an für so viel mehr als den Transport von A nach B. Aber das hat auch Karl Benz nicht richtig verstanden und sein Modell 1888 in München auf der Kraft- und Arbeitsmaschinenausstellung präsentiert.
Seine Firma wäre 10 Jahre nach der Entwicklung des Autos beinahe pleite gegangen, weil er nicht mehr Autos abgeliefert hat, die schnell genug waren, die auch für sportliches Fahren geeignet waren, die wirklich lange Touren ermöglicht haben. Also er wollte im Prinzip ein zuverlässiges, zahmes Auto haben, aber seine Kunden dann eher nicht mehr.
Die blickten lieber nach Frankreich, wo seit 1900 verschiedene Automobilmodelle auf den Straßen bewundert werden konnten. Die Damen saßen in feinsten Kleidern auf ihren Fahrzeugen und präsentierten beides wie auf einem Laufsteg. Das Auto war ein Luxusobjekt, ganz wenigen vorbehalten. Das änderte sich, als Henry Ford, Farmerssohn und Tüftler aus Michigan, im September 1908 mit seinem Modell T auf den Plan trat.
Das Auto wurde in Deutschland erfunden, in Frankreich durchgesetzt und in den USA demokratisch. Das hat damit zu tun, dass Ford mit bestimmten Methoden der Massenfertigung, Stichwort Fließband und so weiter, das Auto so weit verbilligt hat, dass auch die, die das Auto produziert haben, es sich leisten konnten.
Henry Fords Tin Lizzie oder auch Blechliesel setzte die Welt auf Räder. Die Produktionszahlen stiegen schnell in die Millionen. Und obwohl in Europa längst noch nicht für jeden verfügbar, entwickelte das Automobil nun Symbolkraft, stand für Modernität, Freiheit, technische Überlegenheit und Heldentum. Und daraus wurde er dann geformt, der deutsche Mythos Auto.
Die Nationalsozialisten konnten sich auf Autosehnsucht und Motorisierungsfaszination der 20er Jahre berufen, optimierten sie dann aber für ihre besonderen Ziele. Durch etwa Rennen, die auch schon national aufgeladen waren.
Es ging auch um die Kriegsvorbereitungen, aber darin erschöpften sich die Bemühungen um die Entwicklung der Automobilität nicht.
Die Autobahnen wurden als Pyramiden des Dritten Reiches apostrophiert. Aber auch die tatsächliche Initiative für einen Wagen für das Volk, Dinge wie Steuerbefreiung oder Befreiung vom Fahrschulzwang, also leichteren Zugang zur Automobilität. Also auch für die Nationalsozialisten war das Privatauto eigentlich ein kulturelles, soziales Projekt für ihre ganz spezifischen Zwecke und kein rationales.
Dr. Porsche konstruierte eine Limousine, die bei 6 bis 7 Liter Brennstoffverbrauch und 100 Kilometer Autobahngeschwindigkeit nur 990 Mark kosten werden.
Zwar rollten in den Werkshallen der eigens für die Produktion gegründeten Stadt Wolfsburg statt der KDF-Autos nur militärische Fahrzeuge wie der Kübelwagen Typ 82 vom Band. Aber die ideologische Gleichsetzung von NS-Bewegung und Automobilität war ein voller propagandistischer Erfolg. Der Autobahnbau wurde und wird teilweise bis heute als Beispiel dafür genannt, dass der Nationalsozialismus auch gute Seiten hatte.
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschafts-
Der Krieg ist vorbei und aus dem Automythos entwickelt sich seit den 50er Jahren schnell wieder eine Automobilindustrie, die Motor der deutschen Volkswirtschaft wird und zweifellos durch gut bezahlte Arbeitsplätze zum Wohlstand ganzer Generationen beiträgt.
Sein eigener Herr sein. Frischer zur Arbeit und viel früher zurück. Sonntags ins Grüne.
Die 1960er Jahre. Das Auto wird immer mehr zum Lebensgefährten. Das samstägliche Autowaschen unter den neidischen Blicken der Nachbarn poliert nicht nur das Fahrzeug, sondern auch das eigene Image auf. Die Automobilgröße markiert den sozialen Status. Und man kann nun, friedlicher als einst, die weite Welt erobern.
Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer.
Das Automobil gehört für seine Besitzer schon sozusagen zur Familie. Das verhilft auch zu einem Platz an der Sonne.
Eine Freizeit- und Freiheitsmaschine. Für den Berliner Andreas Kessler das Wichtigste und Beste am Auto, die unmittelbare Verfügbarkeit.
Also man kann sofort aufstehen, eine Idee fassen und die umsetzen, wenn es dabei um die Überwindung einer Strecke geht. Freiheit hört sich vielleicht egoistisch an, aber so ist es für mich. Es ist einfach ja, ein Werkzeug der Selbstverwirklichung.
Unabhängigkeit durch Automobilität, das wird bald gerade auch für die Frauen in der Bundesrepublik wichtig. Dennoch spiegelt sich im Auto noch lange das traditionelle Frauenbild.
Der Rückspiegel wird zum Schminkspiegel. Welche Frau kann da schon widerstehen?
Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer. Sie behindern dann den fließenden Verkehr.
Das liegt einmal an der zu geringen Kilometerleistung dieser Damen und zum anderen an ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Technik.
Die Bedeutung des Autos für Jugendliche sei kaum zu überschätzen, erzählt der Mobilitätsforscher Andreas Knie, Jahrgang 60, in einem Deutschlandfunkgespräch.
Das Auto war für uns am Dorf ein wichtiges Werkzeug, dann sich sehr schnell aus diesen dörflichen Umgebungen zu befreien und weit wegzufahren. Die Zylinderzahlen waren wichtig. Wir haben alle damals Autoquartett gespielt. Wir wussten, was die auf dem Tacho hatten. Marken waren ganz wichtig.
Für viele Jugendliche markiert der Führerschein nach wie vor den Eintritt ins Erwachsenenleben. Aber inzwischen bringt die Ausrichtung auf ein automobiles Lebenskonzept mehr und mehr Stillstand. Weil seit den 60er Jahren Wohnen und Arbeiten immer weiter auseinanderdriften, verbringen heute Millionen Bundesbürgerinnen und Bürger viele Stunden ihrer Lebenszeit pendelnd. Vielmehr faktisch immobil in ihrem Fahrzeug.
Wenn dann Dauerstau ist, man nicht vorwärts kommt, das auch nicht kalkulieren kann, wie schnell man von A nach B wirklich braucht, dann ist irgendwann auch wirklich die Liebe weg und dann wird die Zeit auch immer nutzloser.
Und doch steigen nur wenige um auf öffentliche oder andere Verkehrsmittel. Das liegt zum einen daran, dass die Alternativen zu unbequem sind oder ganz fehlen. Aber ein weiterer Grund für das Festhalten am Auto gegen alle Vernunft ist, es geht eben nicht nur um den Transport von A nach B.
Man hat sozusagen seinen eigenen Mikrokosmos ja immer dabei. Ich sage immer, ein Auto ist für mich wie eine fahrende Hosentasche.
Sagt Andreas Kessler. Und Autokulturhistoriker Kurt Möser ergänzt.
Das Auto ist auch eine Privatheitsmaschine. Es ist ein Raum, in dem man seine eigene Individualität ohne Übergriffe anderer leben kann. Das heißt, man kann seine eigene Musik, seine eigene Klimatisierung wählen. Die Fenster werden zunehmend dunkler. Das heißt, im Straßenverkehr ist das Individuum in einer Art Gehäuse geschützt.
Das ist zweifellos gerade in Corona-Zeiten ein großer Vorteil des Autos gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber auch vor der Pandemie diente es vielen als eine Art Panzer gegen die rauer werdende soziale Umwelt. Je größer, desto besser. So sind im Jahr 2019 allein über 1 Million SUVs neu zugelassen worden. Für die Insassen sind die tatsächlich sicherer, dank diverser Fahrassistenten, Airbags und großer Knautschzone. Aber für alle anderen draußen potenziell gefährlicher. Aus dem Auto als Freiheitsvehikel ist eine Ego-Kapsel geworden. Und der Streit ums Tempolimit wird zur politischen Gretchenfrage.
Dieser Wagen läuft und läuft und läuft.
Nein, so gut läuft es längst nicht mehr. Die Beziehung Mensch-Auto ist in die Krise geraten. Das sieht auch Autofan Andreas Kessler.
Es gibt natürlich viele Aspekte, die das Auto als negativen Gesellschaftsteilnehmer definiert. Für mich persönlich ist der negativste Punkt der Platzverbrauch. Wenn man aus seiner Wohnungstür tritt und auf die Straße guckt, da sieht man Blech, 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 Blech.
Fast 50 Millionen Pkw sind in Deutschland zugelassen, mit den entsprechenden Begleiterscheinungen, dem benötigten Platz im öffentlichen Raum, der Luftverschmutzung, ihrem Lärm und den Folgen für den Klimawandel.
Es gibt schon eine Beziehungskrise, aber das ist so ein bisschen bigott. Ja, denn wenn ich mit Leuten so offiziell oder halboffiziell spreche, dann sagen die, ja, so geht's ja nicht weiter und wollen wir uns dann alle selbst umbringen und denk doch mal an den Klimawandel. Ja, und wenn dann die Kamera wieder aus ist oder das Mikrofon abgeschaltet ist, dann gehen alle die Treppe runter und steigen in ihr Auto.
Es ist halt wirklich wie in einer Beziehung. Die Trennung fällt schwer nach so langer Zeit. Man hat sich aneinander gewöhnt und vielleicht kriegt man es ja auch wieder hin. In der Tat, so Verkehrshistoriker Kurt Möser, kriselt es nicht zum ersten Mal. Schon vor 50 Jahren schien die deutsche Autoliebe beinahe erloschen. Viele Verkehrstote, Ölkrise, große Luftverschmutzung. Aber
das Auto wurde besser dadurch. Es wurde sicherer, Katalysator und bleifreies Benzin wurden eingeführt. Man hat darauf geachtet, dass das Auto langlebiger wurde. Das heißt also, dass dieser Ersatz- und Ressourcenverbrauch reduziert worden ist. Das heißt, unsere Liebe zum Automobil hat zwar Ende der 60er, Anfang der 70er einen massiven Kratzer bekommen, aber gleichzeitig hat die Autoindustrie es geschafft, diese Liebe neu zu beleben.
Das wird so diesmal nicht gelingen, meint Kurt Möser, jedenfalls nicht über vernünftigere Autos.
Elektromobilität statt Verbrennermobilität, das klingt zwar auf den ersten Blick sehr gut, aber da sind so viele Probleme damit verbunden. Nicht zuletzt Ressourcenproblematik und Recycelbarkeit und Ähnliches. Das ist zu simpel gedacht.
Vor allem ist das Elektroauto auch noch zu teuer für Normalverbraucher. Darauf zu setzen, würde eher dazu führen, so Möser, das Auto wieder zu einem Luxusgut für wenige Menschen zu machen. Und das brächte erhebliche soziale Verwerfungen mit sich.
Wir müssen nachdenken darüber, dass eine Fortsetzung der positiven Eigenschaften des Autos, der Demokratisierung, der Funktion als Freiheitsvehikel weiterhin gewährleistet sein kann.
Wie? Darüber wird weiter zu streiten sein. Für den bekennenden Autofan Andreas Kessler bedeutet es, um das Beziehungsbild ein letztes Mal zu bemühen, Trennung ja, aber Freunde bleiben.
Man muss nicht, wenn man Auto fahren will, ein eigenes Auto besitzen. Man muss aber jederzeit und auch barrierefrei, also jetzt ohne große bürokratische Klimmzüge, auf selbstbestimmte individuelle Mobilität zugreifen können. Dann kommen wir dann in den Bereich der Sharing-Modelle, die aber eben auch nur relativ schlecht funktionieren.
Und deshalb würde er zunächst versuchen, die Blechlawine in den Städten wenigstens zu verkleinern, übers Geld, mit Nutzungsgebühren für den öffentlichen Raum.
Da würde ich dann mit den ganz großen Kisten anfangen. Also wenn einer ein Auto hat, was 5 Meter oder länger ist, der zahlt dann eben. Und der Kleinwagenfahrer, der zahlt eben gar nichts.
Es muss sich etwas ändern beim Thema Auto. Warum das aber so schwer fällt, alles viel, viel mehr ist als nur Vorankommen und Mobilität, das haben Andrea und Justin Westhoff nachgezeichnet. Lockdown, Isolation, soziale Distanz. Im Sommer, da wirkte das noch ein wenig weiter weg. Inzwischen rollt sie, die vierte Welle. Und es wird viel diskutiert über Masken und Teststrategien an den Schulen. Und jetzt aktuell auch gerade verstärkt über Schutzkonzepte wieder für Ältere. Denn tatsächlich ist es ja so, wirklich gefährdet durch das Coronavirus sind weniger die Kinder, sondern die älteren Menschen. Wie werden sie durch die nächsten Monate kommen? Medizinisch sind die Zusammenhänge ziemlich klar, aber die vergangenen Wellen haben gezeigt, dass eine Epidemie auch relevante soziale Folgen hat. Nicht nur für Kinder, die nicht zur Schule können, nicht nur für Eltern, sondern ja letztlich für alle Gesellschaftsgruppen. Wie sieht es konkret bei den Älteren aus, die ja auch von den Lockdowns oft in ganz besonderem Maße betroffen waren? Welches Wissen gibt es dazu inzwischen? Wie ist der Forschungsstand? Darüber will ich jetzt mit meinem Kollegen, dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, sprechen. Und ganz zuerst die Frage, diese Isolation, vor allem eben in der Zeit von vor den Impfungen. Was ist da inzwischen bekannt? Wie hat sich das ausgewirkt?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen aus den früheren Wellen und das Deutsche Zentrum für Altersfragen in Berlin, das begleitet schon lange eine Gruppe von älteren Menschen und konnte deshalb deren Situation vor und während Corona vergleichen. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist das Thema Einsamkeit. Es ist ja so, dass sich Menschen in der zweiten Lebenshälfte schon immer ein Stück weit einsamer fühlen als die Jüngeren. Und dieser Unterschied, der ist überraschenderweise durch den Lockdown nicht größer geworden. In dieser Situation berichten alle Altersgruppen verstärkt von Einsamkeit. Da sind die Alten nicht besonders betroffen. Im Gegenteil, ältere Menschen haben oft schon Erfahrungen mit schwierigen Situationen. Denkt man nur an den Krieg, an Wirtschaftskrisen. Und das hilft offenbar, mit Herausforderungen umzugehen, nach dem Motto, es ist zwar schlimm, aber immerhin habe ich zum Beispiel noch zu essen. Da zeigt sich eine Resilienz, eine Belastbarkeit der älteren Generation. Und das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Und die spiegelt sich auch in den großen COSMO-Umfragen der Universität Erfurt wieder. Da wird die persönliche Belastung von den über 65-Jährigen deutlich geringer eingeschätzt als bei den jüngeren Altersgruppen. Und auf der anderen Seite verhalten sich die Eltern aber vorsichtiger, haben zum Beispiel Reisen eher eingeschränkt, meiden das Gedränge und so weiter. Wobei man einschränkend auch sagen muss, all diese Studien, die richten sich an Menschen, die zu Hause leben, in den Heimen, da sieht die Sache anders aus.
Oh ja, die Lage in den Heimen, in den Pflegeeinrichtungen, da würde ich sagen, das stellen wir jetzt gerade noch mal ein bisschen zurück und gucken da später ein bisschen genauer drauf. Vorher noch ein Punkt zu den Menschen, die zu Hause leben, die soziale Dimension sozusagen. Denn es gibt ja auch für manche wirtschaftliche Herausforderungen, also zum Beispiel aufs eigene Geld bezogen. Über Altersarmut wird ja viel diskutiert. Hat sich das jetzt in der Pandemie weiter verstärkt?
Eher nicht. Und wenn, dann verstärkt bei den jüngeren Alten. Das hat mir Professor Clemens Tesch-Römer gesagt, Direktor des Deutschen Zentrums für Altersfragen. In seinen Umfragen berichten Menschen am Anfang der zweiten Lebenshälfte mit 40, 50, 60 tatsächlich von größeren wirtschaftlichen Problemen durch Corona. Und zwar ganz besonders wirkt sich das bei den Geringverdienern aus. Viel stärker als bei Menschen mit hohen Einkommen. Es ist eben so, gerade die Alten sind eine sehr heterogene Gruppe. Das reicht ja von 65 bis 95 von den Leuten, die eben kaum eine ganz kleine Rente haben und den anderen, die ein großes Haus bewohnen. Also da gibt es große Unterschiede. Aber wenn man jetzt wirklich auf die Älteren guckt und gerade auf die Rentner und Rentnerinnen, bei denen ändert sich ja kaum etwas. Die Rente ist nach wie vor sicher. Die war vielleicht vorher nicht so hoch, aber ist eben durch Corona nicht weiter abgesunken. Und ein ähnliches Bild, das zeigt sich auch bei den Cosmo-Umfragen. Auch dort berichten die Älteren sehr viel seltener von finanziellen Schwierigkeiten.
Unter dem Strich also eine gar nicht mal so schlechte Nachricht. Aber jetzt zurück zu dem, was wir eben ausgeklammert haben. Also die Menschen, die jetzt nicht mehr selbstständig zu Hause leben, sondern eben vielleicht pflegebedürftig sind, auf andere angewiesen. Wie sieht da die Situation aus in der Pflege?
Deutlich dramatischer. Der Präsident der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch, meint, die Menschen in den Heimen, die seien weniger an Corona als an Einsamkeit gestorben. Es gab ja über Monate dramatische Kontaktbeschränkungen, gibt sie zum Teil immer noch. Hier sprechen manche schon von Freiheitsberaubung bei den Älteren. Und auch das Kuratorium Deutsche Altershilfe sieht diese pauschalen Einschränkungen sehr kritisch. Dann gibt es noch die Demenzkranken. Für die ist es ja egal, ob sie zu Hause oder im Heim betreut werden, eine ganz neue Herausforderung. Die verstehen einfach nicht, warum der Enkel nicht mehr zu Besuch kommen kann oder warum man Masken tragen soll. Das führt zu Unruhe, zu Konflikten, berichtet die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Das betrifft auch nicht nur die Demenzkranken selbst, sondern auch die Menschen, die sie pflegen. Und das sind ja häufig die Lebenspartner oder Kinder, die selbst schon zu den Alten zählen. Und weil Angebote wie Tagespflege und andere Unterstützung im Lockdown weggefallen sind, da gab es für die Pflegenden kaum eine Chance, Luft zu holen. Das bestätigt auch eine Studie des Sozialverbandes VDK. Danach berichtet ein Drittel der Pflegenden, dass sich die Situation verschlechtert hat. Ein Viertel fürchtet, es überhaupt nicht mehr zu schaffen. Und bei rund 4 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland sind das wirklich Probleme, die sehr, sehr viele ältere Menschen betreffen.
4 Millionen, da würde ich sagen, das ist alles andere als gut. Und darüber wird ja jetzt auch schon diskutiert, dass das nicht nochmal passieren darf. Eigentlich, was ich auch beobachten ließ jetzt, dass Ältere da plötzlich in unserer Gesellschaft auch eine ganz andere Rolle hatten oder zugewiesen bekommen hatten tatsächlich. Also zugespitzt, dass jetzt über sie entschieden wird zu ihrem Schutz.
Genau, also das ist ein Thema, das die Soziologin Silke van Dijk von der Universität Jena verfolgt. Und die sagt, in den Jahren vorher ist eigentlich dieses Bild des rüstigen Rentners immer populärer geworden. Und durch Corona hat sich das verändert. Jetzt gilt Alter wieder eher als ein Risiko. Es gab diesen Gegensatz. Wir Junge kümmern uns um die Alten. Und die ältere Generation, die wurde als passiv wahrgenommen. Und das haben wiederum viele Senioren als Bevormundung erlebt, als Altersdiskriminierung. Das zeigt auch diese Umfrage des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Umgekehrt berichten andere Senioren in dieser Umfrage, dass ihnen gesagt wurde, du bist ja schon so alt geworden, für deine Gesundheit will ich mich nicht einschränken. Aber das waren doch Minderheitsmeinungen. Generell wurde von der Gesellschaft der Schutz des Lebens der Alten in den Vordergrund gestellt, wobei auch der Schutz der Alten in den Heimen ja nur sehr begrenzt funktioniert hat. Trotz aller Kontakteinschränkungen stammen die Hälfte der Corona-Toten aus den Heimen.
Ganz wichtig ja immer, das Allerwichtigste ist aus allem Lernen, also aus diesen Sachen, auf die wir jetzt gerade geschaut haben, es besser machen. Was kann man denn jetzt aus diesen Erfahrungen in den früheren Wellen für diesen Winter für Schlüsse ziehen? Was müssten wir für Schlüsse ziehen?
Also da waren sich im Grunde alle Forschenden einig, mit denen ich gesprochen habe. Erstens sind die Impfungen und gerade bei den Alten die Boosterimpfungen entscheidend für den Schutz vor Corona. Und da gibt es doch eine gewisse Verblüffung, dass die Politik in einigen Bundesländern da noch keine großen Kampagnen organisiert hat, wo doch abzusehen war, dass der Impfschutz bei den Älteren nachlässt. Die wurden ja zuerst geimpft und deshalb ist es bei ihnen auch zuerst schwächer geworden. Zweitens darf es auf keinen Fall wieder zu so einer Zwangsisolierung in den Heimen kommen. Wenn für den Besuch Impfungen plus ein aktueller Test vorgeschrieben wäre und das auch geprüft würde, dann sollten sich auch in diesem Winter Kontakte ohne großes Risiko organisieren lassen. Das ist aufwendig, aber generelle Kontaktsperren, das ließe sich einfach nicht mehr rechtfertigen. Für die pflegenden Angehörigen wäre es dann auch wichtig, dass es nicht wieder zu einem Wegfall der Tagesbetreuung und der Hilfen kommt. Und schließlich, die Gesellschaft sollte auf die Älteren hören. Das heißt auch, dieses seit Corona wieder verbreitete Bild vom Senior als schutzbedürftig, als passiv zu hinterfragen, wahrzunehmen, dass auch alte Menschen in der Lage sind, selbst zu entscheiden, selbst entscheiden wollen. Und das bedeutet zum Beispiel eben auch das Recht, als 85-jährige Frau bewusst Corona-Risiken einzugehen, etwa um den neuen Urenkel zu sehen.
Das Recht, über das eigene Risiko auch selbst zu entscheiden. Über die Folgen von Lockdown-Isolation für ältere Menschen und ja auch die Frage, ab wann fängt Freiheitsberaubung an. Volkert Wildermuth, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Jeszcze Polska nie zginęła. Das ist die erste Zeile der polnischen Nationalhymne. Noch ist Polen nicht verloren. Kiedy my żyjemy, solange wir leben. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über unseren östlichen Nachbarn lässt sich sagen, aus Perspektive der EU, hoffen wir das, dass Polen noch nicht verloren ist. 1 Million Euro pro Tag soll die Regierung in Warschau zahlen, so lange, wie sie weiter EU-Recht ignoriert, ihre Justizreform nicht zurücknimmt. Aus deutscher Perspektive und auch aus Brüsseler stehen die Zeichen auf Spaltung. Doch wie analysieren Soziologen und Demokratieforscher in Polen selbst die Lage? Das hat Adalbert Siniawski recherchiert.
Wie die Justiz seines Mitgliedstaates organisiert ist, ist allein die innere Angelegenheit dieses Staates. Ich würde um etwas mehr Gefühl für die eigene Souveränität, die Identität und den Nationalstolz bitten.
Radosław Vogel, Vizesprecher der regierenden PiS-Partei.
In der Frage der Rechtsstaatlichkeit gibt es keinen Platz für Zugeständnisse. Das Recht auf ein unabhängiges, von politischem Druck freies Gericht ist das Recht der Polen, das sich sowohl aus den EU-Verträgen als auch aus der polnischen Verfassung ergibt.
Kamila Gasiuk-Pihowicz von der oppositionellen PO. Zwei Lager und eine tiefe politische Spaltung mit Folgen.
In den vergangenen 3 Jahren wurden mehrere tausend bis 10.000 Urteile an den polnischen Gerichten gefällt. Diese könnten in jedem Augenblick angefochten werden, weil sie von Richtern gefällt wurden, die nicht rechtmäßig ins Amt gekommen sind. Uns droht ein rechtliches Chaos.
Warnt Dariusz Skrzypinski, Politologe an der Universität Breslau. Die Durchsicht der aktuellen Aufsätze der polnischen Soziologen und Politologen zeigt, anders als Politiker und Bürger, ist die Wissenschaft bis auf wenige Ausnahmen einig. Forscherinnen und Forscher wie Skrzypinski warnen vor dem, was sich politisch in ihrem Land tut. Die Reformen der PiS-Regierung verletzten das Prinzip des sogenannten Rule of Law, also des Regierens auf Grundlage von Gesetzen. Ohne die nötige Mehrheit im Parlament versuche die PiS-Partei, eine neue Verfassungsordnung auf anderem Weg zu erreichen. Angelehnt an den US-Demokratieforscher Thomas Carothers nennt Skrzypinski diesen Weg Rule by Law.
In diesem Muster des Regierens bildet das Recht keinen Rahmen, keine Grenze für die öffentliche Gewalt, sondern das Recht ist ein Instrument. Die Gesetze werden zu eigenen Gunsten interpretiert und benutzt, um politische Lösungen zu erreichen. Es muss zwar nicht zwangsläufig so verlaufen, aber es ist möglich, dass auf diesem Weg antidemokratische Lösungen eingeführt werden.
Die NGO Freedom House stuft das Transformationsland Polen als halbkonsolidierte, also nur teilweise gefestigte Demokratie ein. Dennoch behauptet sich die PiS-Partei bei den Wahlen. Aber warum verteidigt die Mehrheit der Polen die 1989 dank der Solidarność-Bewegung errungene Demokratisierung nicht stärker?
Ich hatte immer Zweifel daran, dass wir eine konsolidierte Demokratie sind. Demokratie, das ist auch ein politisches Bewusstsein der Regierenden und Bürger. Um das demokratische Bewusstsein der Polen steht es schlecht. Wir haben nicht verstanden und verstehen es bis heute nicht, was eine Demokratie ist.
Die Verweigerung der Beteiligung am demokratischen Prozess ist auch eine bewusste Entscheidung. Ein Teil der Bevölkerung will einfach seine Ruhe haben. Diese Menschen interessiert nur der Konsum, die sozialen Zuschüsse, wie etwa das Erziehungsgeld. Solange das Materielle gesichert ist, ist ihnen alles andere egal,
sagt Soziologin Grażyna Skomska von der Universität Krakau. Nach ihren Analysen wiederholen sich Verhaltensmuster, die schon in der Zeit vor der Wende gewirkt haben. Die kommunistische Regierung behandelte die damalige Verfassung wie ein nicht verbindliches Dokument. Skomska sieht im heutigen Polen eine Art geistige Taubheit, wie sie es nennt.
Der Fehler lag auf der Seite der ersten postkommunistischen Regierungen, die sich nicht berufen haben auf Werte, die für diese neue Gesellschaft relevant gewesen wären, die ein Gefühl der Verwurzelung geschaffen hätten, dass diese demokratische Verfassung etwas Eigenes ist. Stattdessen hat man einfach Vorbilder von Verfassungen kopiert. Außerdem tauchte am Horizont die Europäische Union auf und man erhoffte sich, dass als EU-Mitglied alles besser wird, wie im Westen. Eine Unterstützung für die Demokratie und die Bürgerrechte von innen heraus wurde vernachlässigt zugunsten von Wirtschaftsreformen und der Schaffung neuer Institutionen.
Ein Anzeichen für die geistige Taubheit der Polen sieht die Soziologin in der Abstimmung von 1997 über die neu geschriebene demokratische Verfassung, das wichtigste Gesetz. Nur knapp 43% der Wählerinnen und Wähler habe sich damals am Votum beteiligt, also nicht einmal die Hälfte. Für die polnische Bevölkerung bilde nicht das Grundgesetz ein identitätsstiftendes Element, sondern eine heroische Abwehr des als Neokolonialismus angesehenen Einflusses aus Brüssel. Und eine aus der leidvollen Geschichte der polnischen Teilungen und Besetzungen gespeiste Opferhaltung der Nation. Für Grażyna Skomska wiegt vor allem eines schwer. Die Verfassung werde derzeit nicht nur ignoriert, sondern von seinen eigentlichen Beschützern verletzt, wie dem Präsidenten oder Verfassungsgericht. In Anlehnung an US-Rechtswissenschaftler David Landau nennt Skomska diesen Zustand in Polen einen missachteten Konstitutionalismus. Dies zeige sich auch darin, wer neue Gesetze anstößt. Anders als in anderen Demokratien gehe die Initiative von nur einer einzigen Person aus.
Das ist der Vorsitzende der Regierungspartei, Jarosław Kaczynski. Er diktiert alles. Man geht zu ihm, um auf informellem Weg alle möglichen Entscheidungen und die Ausgestaltung der Gesetze abzusprechen.
Inzwischen gibt es immer mehr Menschen, die dies nicht hinnehmen wollen. Die außerparlamentarische Opposition wächst, sagt die Soziologin mit Blick auf die Frauen- und Juristeninitiativen und auch die oppositionelle Bürgerbewegung KOD. Und doch?
Nur 1-2% engagieren sich in der Bürgerbewegung. Das ist viel weniger als in den Gesellschaften im westlichen Europa.
Zeichen auf Spaltung. Die Analyse von Adalbert Sieniawski zeigt, hier Lösungen finden, das geht nicht ohne den Blick auf die polnische Geschichte und die Fehler im Transformationsprozess nach der Wende. Fake News, Verschwörungstheorien, Regeln und Gesetze einfach zu den eigenen Gunsten auslegen, Lügen, Unwahrheiten, sie sind Teil unseres Lebens. Von der kleinen Bühne, zum Beispiel im Nachbarschaftstratsch, bis hin zu großen, das internationale politische Parkett. Und in so manchem Fall richtet das Schaden an, massiven Schaden. Am jungen Kolleg Greifswald ist letzte Woche deswegen eine Vortragsreihe gestartet zum Thema Lügen. Und zum Auftakt ging es da auch darum, Lügen, was ist das eigentlich? Denn öffentliche Diskussionen kreisen oft sehr schnell um die Folgen, aber seltener um die Sache selbst, die Definition, die aber ja ungemein wichtig ist. Und genau darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Dr. Ralf Hertwig gesprochen. Er leitet den Forschungsbereich Adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und hat auch den Auftaktvortrag der Greifswalder Reihe gehalten. Und als erstes habe ich Herrn Hertwig gefragt, was ist das überhaupt, Lügen? Was passiert da?
Erstmal vielleicht so eine ganz allgemeine Definition von Lügen ist, es ist eigentlich, wenn man mit Intention, also mit Absicht, etwas sagt, von dem man weiß, dass es falsch oder unwahr ist oder schreibt oder in anderer Art und Weise zum Ausdruck bringt. Wir sagen in vielen Kontexten ja auch Dinge, die sich dann als falsch herausstellen. Also wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, Mensch, ich erinnere mich, Deutschland hat 2014 in diesem wunderbaren Finale gegen Brasilien 7:1 gewonnen. Und ich bin davon überzeugt, wir haben gegen Brasilien gespielt und in Wirklichkeit haben wir gegen Argentinien gespielt. Und da sage ich was Unwahres, aber es ist keine Lüge, weil ich es ja nicht intentional tue. Also hier ist der Aspekt der Intention ist sehr wichtig beim Lügen.
Ist es denn dann auch eine Form von Lügen, wenn ich etwas weglasse?
Ja, das ist eine gute Frage. Da kommen wir natürlich ein bisschen in den Graubereich hinein, aber man kann natürlich durch Weglassen von Informationen natürlich auch lügen. Denken Sie an das ganze Thema von Plagiaten. Also hier ist ja das zentrale Problem, dass eine wichtige Information, nämlich woher denn die Quelle der Information stammt oder der Text stammt, einfach weggelassen wird. Und damit entsteht der Eindruck, dass das, was da steht, von mir produziert wurde, ich der Autor bin.
Möglicherweise ist das in öffentlichen Diskussionen ja auch die häufigste Form der Lüge dann.
Da wär ich mir nicht so sicher, dass das Weglassen das häufigste ist. Es gibt viele andere Formen von Lügen, die sicher auch nicht ganz selten sind.
Welche sind das denn dann?
Es gibt natürlich ganz verschiedene Formen oder zumindest Motive zum Lügen. Also Sie können sich vorstellen, wir lügen natürlich manchmal, weil irgendetwas passiert ist oder wir etwas angestellt haben, in Anführungsstrichen, und wir uns vor Sanktionen fürchten. Wir lügen natürlich manchmal auch, um wirklich Vorteile für uns selber zu erzielen. Wenn Sie beispielsweise an das Thema Steuerhinterziehung denken, das ist natürlich auch eine Form der Lüge. Oder manchmal lügen wir, um ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen. Das ist eine Form der Lüge, die unglücklicherweise in den letzten Jahren häufiger geworden ist, also das ganze Thema Desinformation. Wir lügen natürlich aber auch aus manchmal sehr noblen, nachvollziehbaren Motiven, beispielsweise um andere nicht zu verletzen. Wir lügen manchmal auch, um ein bestimmtes, ja, hehres Ziel zu erreichen. Also wenn Sie zum Beispiel beispielsweise an eine Situation bei der Polizei denken, wo die Polizei möglicherweise zwei Verdächtige hat und den einen Verdächtigen anlügt, indem sie sagt, der andere hat bereits gestanden. Und was Sie daran sehen in den vielen Beispielen ist, dass es viele Kontexte gibt, in denen wir lügen und dass die Motive sehr unterschiedlich sein können.
Lüge ist also nicht gleich Lüge, aber Sie haben es schon angedeutet, die Folgen sind sehr unterschiedlich. Wann kann es denn für eine Gesellschaft gefährlich werden oder besonders massive Folgen haben, wenn gelogen wird?
Ja, das ist eine Frage, die sehr wichtig geworden ist. Wenn Sie beispielsweise an, um zurückzukommen, an Donald Trump denken, mit seiner Lüge über den Wahlausgang, wo heute vermutet wird, dass diese Lüge ganz ursächlich auch zusammenhängt mit dem Anheizen von Gewalt und mit dem Sturm auf das Kapitol oder auch die Lügen im Kontext von Corona, der Corona-Impfstoffe, und das wurde wiederholt gezeigt, führt dazu, dass beispielsweise die Impfbereitschaft oder die Bereitschaft, sich an die AHA-Regeln zu halten, reduzieren kann. Das heißt, diese Lügen auch im politischen Kontext, im gesellschaftspolitischen Kontext, können sehr massive Konsequenzen haben.
Wenn das so passiert, auch so öffentlich, gibt es dann auch Gewöhnungseffekte und mit welchen Folgen?
Ja, das ist auch eine gute Frage und das ist eine Frage, die ich wissenschaftlich zumindest nicht beantworten kann. Ich kenne auch keine Daten dazu, aber man kann natürlich die Frage stellen, ob sich da auch Normsysteme und Konventionen und Standards, die wir im öffentlichen Bereich erwarten, also auch eine Ehrlichkeit im öffentlichen Bereich erwarten, ob sich das möglicherweise ändert. Die Weltgesundheitsorganisation spricht zum Beispiel im Kontext von Corona von auch nicht nur einer Pandemie, sondern einer Infodemic, einem Tsunami von Falschinformationen. Und man kann natürlich die Frage stellen, ob damit auch möglicherweise unsere Erwartungen und Normen und Normvorstellungen sich ändern mittelfristig, was natürlich hochproblematisch wäre.
Müsste eine Gesellschaft dann nicht über solche Normen sprechen, um für sie selbst schädliche Lügen zu erkennen?
Ja, Sie haben völlig recht. Und das ist auch ein Thema, das die Wissenschaft beschäftigt, nämlich darüber nachzudenken, was sind denn beispielsweise für die Staatsbürger Kernkompetenzen, die sie dann befähigen, beispielsweise mit dem Tsunami an Missinformation oder der Infodemic besser umzugehen.
Jetzt könnte es mir ja passieren, dass ich zum Beispiel eine durchaus begründete Position hatte und dann feststelle, ach nee, da lag ich doch falsch, da habe ich vielleicht auch nicht alles so richtig überschaut. Welche Rolle spielt dann die Fehlerkultur in einer Gesellschaft? Ich müsste dann ja quasi, wenn ich das jetzt ändere, zugeben, dass ich mich vorher vielleicht vertan habe.
Das finde ich eine ganz wichtige Frage, die Sie da stellen. Ich glaube in der Tat, dass die Fehlerkultur ganz wichtig und ganz zentral ist und damit einhergehend haben wir das Gefühl, wir müssen lügen, um uns vor Sanktionen oder Reputationsverlust zu schützen. Und es gab im Kontext der Corona-Pandemie die Aussage von Jens Spahn, wir werden einander verzeihen müssen. Und dieser Satz ist vielleicht ein bisschen untergegangen, ich fand ihn aber ganz wichtig, weil der tatsächlich was damit zu tun hat, dass wir in so einer hochunsicheren Welt, in einer hochkomplexen Welt natürlich Fehler machen werden. Möglicherweise auch Dinge sagen werden, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen werden. Und wenn wir uns in dieser Situation auch ein bisschen verzeihen, dann schaffen wir es vielleicht auch, dass wir Fehler tatsächlich als Gelegenheiten für Lernen betrachten. Die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft, aber auch als Individuen in unseren Familien mit Fehlern umgehen, spielt eine ganz wichtige Rolle bei dem Thema Lügen und der Vermeidung von Lügen.
Wenn Sie jetzt öffentliche Debatten verfolgen oder vielleicht auch andere, können Sie das mit diesem Wissen, das Sie jetzt haben, überhaupt aushalten, wenn Sie da Lügen erleben? Abschließende Frage, oder macht Sie das eher gelassen, das, was Sie jetzt im Hintergrund alles wissen?
Nein, gelassen macht mich das überhaupt nicht. Im Gegenteil, weil ich davon überzeugt bin, dass bestimmte Formen der Lügen, insbesondere im politischen Kontext, in der Tat langfristig und mittelfristig massive negative Auswirkungen haben können, wie zum Beispiel das Anheizen von Gewalt, die Polarisierung in unserer Gesellschaft, die Erosion von Vertrauen in wichtigen Institutionen in unserer Gesellschaft. Und das sind Dinge, über die wir ganz dringend und unbedingt nachdenken müssen. Und in dem Sinne, nein, bin ich absolut nicht entspannt.
Der Psychologe Ralf Hertwig über das Lügen und die Gefahr, wenn sich durch ein Gewöhnen daran gesellschaftliche Normen verschieben. Sich selbst aufnehmen per Foto, Video und dann schauen, wie andere reagieren, ein Bewerten zur Selbstdarstellung und ja auch zur Selbstoptimierung. Großes Thema in der Diskussion über die sozialen Medien und welchen Einfluss sie haben, die neuen Medien. Letztlich stecken dahinter immer neue technische Grundlagen, Verbreitungsmöglichkeiten. Und das war schon früher so. Schon der Buchdruck zum Beispiel hatte so etwas angestoßen, eine verstärkte Form der Selbstoptimierung. Auch darum ging es bei einer Tagung des Arbeitskreises zur Geschlechtergeschichte der frühen Neuzeit zum Thema Körper. Eva-Maria Götz berichtet auch darüber, warum es im 18. Jahrhundert bei dem Ganzen anders als heute weniger um Schönheitsideale ging.
Henriette Stettler-Erpor war eine Bernerin, eine Berner Patrizierin, die im 18. Jahrhundert gelebt hat und uns deswegen bekannt ist, weil sie fast 20 Jahre lang Tagebuch geschrieben hat.
Erzählt Vitus Huber, Historiker an der Universität Genf.
Henriette Stettler hat schon als Kind angefangen, Tagebuch zu schreiben. Das war ein Teil ihrer Erziehung, wo sie von ihrem Vater überwacht wurde und angeleitet wurde. Und als erwachsene Frau hält sie in dem Tagebuch fest, wie die Tage verlaufen, was ihr Mann für Stellen als Landvogt erhält und wie sie Besuche erhalten, wie sie sich dabei immer wieder überessen. Und darüber klagt sie dann in ihrem Tagebuch, dass sie sich schon wieder überessen hat, obwohl sie sich vorgenommen hat, ihr Essverhalten zu disziplinieren.
Täglich führte Henriette Strichlisten, in denen sie penibel jedes Fehlverhalten ihrerseits notierte. Wie die Anzahl der Striche zeigt, sündigte sie recht häufig.
Sie nimmt sich also vor, nicht zu viel zu essen, nicht wütend zu werden, nicht zu stur zu sein, nicht faul zu sein. Also ganz viele körperbezogene Aspekte, die sie dabei beobachtet.
Das Ziel, die Selbstoptimierung. Allerdings nicht, um maximale Schönheit zu erreichen, sondern...
Das Ziel war Frömmigkeit, Seligkeit, indem sie versucht, ihr Lebensalltag möglichst fromm zu gestalten. Und mit Hilfe dieses Tagebuchs versucht sie, dieses Ziel zu erreichen.
Was heute Instagram und Co. vorantreiben, haben in der frühen Neuzeit Buchdruck und günstiges Papier ausgelöst. Eine zunehmende Selbstbeobachtung und Selbstoptimierung. Religiöse Normen spielten dabei eine wichtige Rolle, wie das Beispiel Henriette Erport zeigt.
Die Natur ist die Schöpfung Gottes und wenn es eine Art Diktatur gibt, also ein verpflichtendes Denken, dann ist es das Religiöse.
Erklärt dazu Claudia Opitz-Bellakall, Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Basel. Unter dieser Vorherrschaft des Religiösen stand auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers und seiner Funktionen. Wichtig war nicht, wie man sich fühlt, sondern wie man den Körper einsetzt, um gottgefällig zu handeln.
Das sind gesellschaftliche Praktiken, wenn man so will. Also auch Kinder zur Welt bringen ist außer einem, biologischen, vor allem eben auch ein eminent sozialer Vorgang.
Auch die Vorstellung davon, was den eigenen Körper überhaupt ausmacht, war zu Beginn dieser Epoche, also im 16. oder 17. Jahrhundert, völlig anders als heute. Es gab
die Forschung vom menschlichen Körper als einer materiellen Form, die durchzogen ist von Flüssen, den sogenannten Säften, die im Idealfall im Gleichgewicht sind. Dann sind wir gesund, dann haben wir gute Laune. Und da ist eben interessant, dass diese Säftelehre, auf der eben auch die frühneuzeitliche Medizin basiert, gar nicht so geschlechtsspezifisch differenziert. Alter, sozialer Status, das Klima, sozusagen Umwelt in einer etwas anderen Form, ist wesentlich für die körperliche Gesundheit, für die Fruchtbarkeit, für das in der Welt sich Befinden von menschlichen Körpern und Geschlecht ist ja irgendwie nur eine von vielen möglichen Kategorien.
Diese Vorstellung änderte sich im späten 18. Jahrhundert, sagt die Historikerin.
Also es liegt eigentlich am Siegeszug der Biologie als Wissenschaft. Das hängt damit zusammen, dass wir in der Französischen Revolution eine neue politische Kultur finden, die dann in ganz Europa verbreitet wird, die besagt, die einzig letztgültige Größe in unserer Wertskala ist die Natur.
Die Naturwissenschaften untersuchen aber auch den menschlichen Körper ganz anders. Die Körper werden geöffnet und von innen inspiziert. Es wird kategorisiert und klassifiziert. Claudia Opitz-Bellakall.
Und dann wird alles, nicht nur die Anatomie, sondern gewissermaßen der Herzschlag und die Nervenreaktionen und alles wird auf Geschlecht am Ende zurückgeführt und damit ausdifferenziert. Und damit kämpfen wir ja bis jetzt eigentlich, dass wir so diese Vereindeutigung auf die natürlichen Geschlechtsunterschiede jetzt als unser Normmodell haben, mit dem wir jetzt anfangen, auch ein bisschen anders umzugehen.
Wie haben die Menschen gelebt? Das stand schon lange im Fokus der Geschichtswissenschaften. Wer hatte welche Rolle? Inzwischen kommt diese Frage dazu. Wie haben sich Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit überhaupt entwickelt? Denn wenn man den Umgang mit dem menschlichen Körper historisch betrachtet, zeigt sich,
es gibt nicht nur keine von der Natur vorgegebenen Geschlechterrollen, also hier Heimchen am Herd, ne? Die Männer sind die Jäger, die Frauen die Sammlerinnen. Diese ganzen sehr aus dem 19. Jahrhundert stammenden Vorstellungen, sondern die körperlichen Merkmale, die wir mit Geschlechtsunterschieden verbinden, sind nicht fix, sind fluide. Und das ist schon eine Perspektive, die hat vieles nochmal ganz neu in der Körpergeschichte, aber überhaupt auch in der Genderforschung, in der Geschlechtergeschichte in Frage gestellt.
Die intensive Selbstbeobachtung, die in der frühen Neuzeit in Mode kam, also auch die Tagebücher der Berner Patrizierin Henriette Stettler-Erpoch, bietet heute das Material, die Ausdifferenzierung der Körper- und Geschlechterwahrnehmung zu erforschen, erklärt Professorin Maren Lorenz, Historikerin mit dem Schwerpunkt Geschlechtergeschichte an der Universität Bochum.
Indem wir das uns in der frühen Neuzeit angucken, können wir eigentlich den Leuten, die heute leben, zeigen, wie es ist, wenn man versucht, neben sich selbst zu treten. Also die eigene Gewordenheit der eigenen Körperwahrnehmung heute eben auch als ein historisches Konstrukt wahrzunehmen.
Es wäre interessant zu erfahren, welche Rückschlüsse einmal Historikerinnen und Historiker bei der Betrachtung unserer Selbstoptimierungsversuche in den sozialen Medien ziehen werden.
Das war es für heute mit den Antworten und aber auch wieder neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung, die kam vom Trio 11, das neue Album. Es heißt Fram. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal danke für Ihre Zeit.